Episode 178 von Winter Day, Hockey, O'Clock. Roger Bader, Teamchef und Sportdirektor, ÖEHV.
Wir sind definitiv angekommen auf der Landkarte im internationalen Eishockey. Wir werden respektiert von den Gegnern. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir gegen Tschechien, aktueller Weltmeister, Deutschland, auch Kanada Testspiele machen können, weil diese Mannschaften das wollen. Sie haben festgestellt, in Österreich ist etwas passiert, auch die vielen guten NHL-Drafts, die wir in den letzten 5 Jahren gehabt haben, nachdem Österreich 15 Jahre keinen einzigen NHL-Draft gehabt hat. Also ich muss so sagen, im Ausland wird eigentlich noch viel mehr das gelobt als im eigenen Land, wo man das vielleicht gar nicht so realisiert, dass im Ausland oder auch in der Schweiz, wo ich herkomme, wird immer wieder gesagt, es ist unfassbar, was in den letzten Jahren passiert ist im österreichischen Eishockey.
Winter Day Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Unfassbarerweise ist Winter Day Hockey O'Clock schon 178 Folgen alt. Und in diesen 178 Folgen gab es immer wieder einen Fels in der Brandung, wenn man so will. Einer, der den Podcast immer wieder die Aufwartung gemacht hat. Und dieses Jahr oder in dieser Staffel so früh wie noch nie, das hat seinen einen Grund. Freue mich immer wieder, wenn der ÖEHV-Teamchef und Sportdirektor in Personalunion hier bei Hockey O'Clock zu Gast ist. Es ist natürlich Roger Bader und Roger, freue mich einmal mehr, dass du da in einer sehr stressigen Zeit für dich trotzdem die Zeit nimmst, um ein wenig über Eishockey zu plaudern.
Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich bin auch immer wieder gerne dabei.
Roger möchte dieses Gespräch ein klein wenig zweiteilen für all diejenigen, die vielleicht so dem für sie interessanten Teil springen möchten. Wir sprechen in Teil 1 ein klein wenig über die unfassbare WM, die das ÖEHV-Nationalteam absolviert hat und vielleicht auch, was die Resultate davon sind und davon bleiben wird. Wir sprechen im zweiten Teil über das, was kommen wird, nämlich die Olympia-Quali einerseits und das Nationalteam Jahr 24/25. In der Mitte gibt es eine kleine Vorschau auf eine Winter Day Hockey O'Clock Original Series, die in 1,5 Wochen dann auch Debüt feiern wird. Das Ganze ist mit Timecodes hinterlegt, also einfach dort drauf klicken, wo man hinspringen möchte und sich dann auch gleich das, was interessiert, anfangs zu Gemüte führen. Und nachdem ich schon angesprochen habe, dass wir ein klein wenig ein WM-Fazit machen werden, nachdem es uns im vergangenen Mai, Juni nicht ganz vergönnt war und der Podcast auch schon in der Sommerpause war. Wie blickst du auf diesen letztlich positiven Wahnsinn zurück, der sich in Tschechien ereignet hat?
Ja, ich habe das natürlich dann ziemlich genau analysiert, sehr viele Gespräche geführt und es ging allen Leuten gleich, mit denen ich geredet habe, egal ob das Spieler, Coaches oder Staffleute waren, alle sind immer noch energisiert und emotionalisiert, wenn sie darüber sprechen, weil es einfach so ein fantastisches Erlebnis war, jetzt nicht nur die Resultate an sich, sondern auch wirklich Österreich-Spiele vor 16.000 Zuschauern, wo gefühlt 15.500 sich auf die österreichische Seite geschlagen haben, also sehr viele neutrale Zuschauer. Und wenn man weiß, dass ab Mitte WM im Fanshop das Österreich-Dress ausverkauft war, dann kann man nur erahnen, was das für ein Erlebnis gewesen ist. Also alle Beteiligten sind denken sehr, sehr gerne an diesen Anlass zurück und werden das wahrscheinlich das ganze Leben tun.
Du bist ja auch bekannt als jemand, der dann natürlich nüchtern analysiert und gerade jetzt auch mit etwas Abstand, was überwiegt letztlich bei dieser WM? Die Freude über die Ergebnisse, die vielleicht für ein paar Außenstehende so nicht zu erwarten waren, oder dann vielleicht doch auch ein klein wenig die Enttäuschung, dass man das große Ziel der K.O.-Phase so knapp vor der Brust hatte und dann letztlich daran gescheitert ist? Wie ist die Gemütslage ein paar Monate danach?
Ja, also zuerst möchte ich ja sagen, dass das große Ziel natürlich den Klassenerhalt war. Das haben wir erreicht. Ich habe ja auch das
Motto. Man merkt schon, dass die Latte höher gegangen ist.
Ja, ja, genau. Aber das ist ja eben gefährlich, oder? Also, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Und auch wenn ich den Saga gemacht habe, wenn wir dreimal hintereinander den Klassen halt schaffen, dann schaue ich uns das etabliert an in der A-Gruppe, dazu stehe ich, das haben wir geschafft. Darum habe ich ja auch dieses Motto formuliert gehabt, Triple A, also dreimal A Klassen halt schaffen, meine ich. Trotzdem, es wird auch in naher Zukunft so sein, dass wir zuerst einmal den Klassenhalt sichern müssen und das immer noch das Ziel ist. Und alles, was dazukommt, ist dann Bonus. Es ist gefährlich, wenn man es umgekehrt macht, wenn man zu hohe Ziele hat und dann denkt, den Klassenhalt ist schon nichts mehr Besonderes. Das ist gefährlich, das darf nicht passieren. Also es ist immer noch so, wir wissen, wo wir herkommen und es ist immer noch so, dass der Klassenhalt immer noch ein Ziel ist. Wenn wir es erreicht haben, haben wir das Ziel erreicht. Aber natürlich schielen wir schon mit einem Auge natürlich auch dran, einmal eines Tages in einem Viertelfinal zu erreichen. Und jetzt, um auf die Anfangsfrage einzugehen, unmittelbar nach der WM, eigentlich noch einige Tage lang, hat das Großbritannien-Spiel bei mir überwogen. Ich war wirklich sehr enttäuscht, war frustriert. Ich war ja dann am Kongress von IHF als Sportdirektor und jeder, also da gab es 100 Nationen, hat uns gratuliert, nicht nur für die Resultate, sondern vor allem für die Auftritte. Da gab es ehemalige Spieler wie Jari Kurie, Jaromir Jagr, die sind extra zu mir hingelaufen, um mir die Hand zu schütteln und zu gratulieren für die tollen Auftritte. Ich konnte damals dieses Lob gar nicht so richtig annehmen, weil ich immer noch einfach unter Einfluss von diesem Großbritannien-Spiel war. Aber als ich dann später, in späterer Folge, alle Spiele mir nochmal angeschaut habe auf Video und gesehen habe, was wir da geleistet haben, dann ist dann das Großbritannien-Spiel natürlich dann schon immer mehr im Hintergrund getreten. Und das Gesamtbild, das wir gemacht haben, überwiegt. Das war wirklich in jeder Beziehung eine tolle WM.
Du erzählst immer wieder, wie du den ÖRV natürlich auch bei den internationalen Kongressen vertrittst und wie sich das Bild des ÖRV in den letzten Jahren auch gewandelt hat, wie man auf einmal zu großen Turnieren, zu großen Vorbereitungsturnieren auch eingeladen wird. Und ich glaube, wenn man die Wertschätzung dann auch von Hall of Famern tatsächlich bekommt, ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das ist auch die Kerbe, in die hineinschlagen wollte, wenn man betrachtet, wo der ÖRV unter deiner Ägide begonnen hat und wo er jetzt aktuell residiert. Wir halten fest, dreimal in Serie Klassenerhalt geschafft in der A-Gruppe mit Platz 10 bei der vergangenen IIHF-Weltmeisterschaft. Das beste Ergebnis seit 21 Jahren absolviert. Natürlich immer noch eingedenk der Tatsache, dass Weißrussland und Russland nicht mit dabei sind. Trotzdem, das sind die Fakten. Wenn du auf diese Reise zurückblickst und diese Wertschätzung, die jetzt dem ÖRV entgegengebracht wird auf internationaler Ebene, wie geht's dir damit?
Ja, natürlich bin ich sehr happy damit. Also es ist eine Entwicklung, seit ich das Team übernommen habe. Wir hatten einmal einen kleinen Rückschlag, als wir in Bratislava im Penaltyschießen verloren haben und dann den Klassenhalt nicht geschafft haben. Aber in meinem ersten Jahr sind wir aufgestiegen in Kiew und das ziemlich souverän. Wir haben dann ein Jahr später, 2018, das erste Mal überhaupt in 15 Jahren den Klassenhalt geschafft. Weil vorher war ja 15 Jahre lang immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Das war schon besonders. Und dann war halt 2 Jahre Ruhe wegen Covid, haben wir nicht gespielt. Die A-Gruppe hat gespielt, wir nicht. Und dann aber seit Tampere, also jetzt 3 Jahre hintereinander, ist die Entwicklung schon rasant. Also auch während der Saison sind wir in der Lage, gegen gute Nationen gute Spiele und gute Resultate zu zeigen. Also wir sind definitiv angekommen auf der Landkarte im internationalen Eishockey. Wir werden respektiert von den Gegnern. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir gegen Tschechien, aktueller Weltmeister, Deutschland, auch Kanada Testspiele machen können, weil diese Mannschaften das wollen. Sie haben festgestellt, in Österreich ist etwas passiert, auch die vielen guten NHL-Drafts, die wir in den letzten 5 Jahren gehabt haben, nachdem Österreich 15 Jahre keinen einzigen NHL-Draft gehabt hat. Also da ist schon eine, also ich muss so sagen, im Ausland wird eigentlich noch viel mehr das gelobt als im eigenen Land, wo man das vielleicht gar nicht so realisiert, dass im Ausland oder auch in der Schweiz, wo ich herkomme, wird immer wieder gesagt, es ist unfassbar, was in den letzten Jahren passiert ist im österreichischen Eishockey. Ich will es nicht extra betonen, aber sie sagen natürlich, seit du die Mannschaft übernommen hast, auch vom Stil her, jetzt nicht nur die Resultate, sondern auch, dass ihr frech und mutig mitspielt, das wird schon wirklich anerkannt. Da ist schon eine sehr, sehr positive Entwicklung passiert.
hoffe natürlich auch, dass vielleicht auch dieses Medium dazu beiträgt, diese Leistungen in den Kontext zu setzen und dann auch entsprechend zu loben. Natürlich ist nicht überall dort, wo Licht scheint, nur Licht. Es gibt auch manchmal Schatten und über den möchte ich dann auch punktuell im Laufe unseres Gesprächs dann sprechen. Und da wird es mich natürlich auch interessieren, nachdem du auch schon darüber gesprochen hast, wie die Weltmeisterschaft seziert worden ist, von dir aufgearbeitet worden ist. Jetzt wird es nicht jedes Jahr der Fall sein, dass man um die Qualifikation der K.O.-Phase mitspielt. Priorität Nummer 1 wird auch weiterhin der Klassenerhalt sein. Das hast du schon auch angesprochen. Aber wenn man vielleicht in den nächsten paar Jahren nochmal in die Nähe kommen sollte, und wenn es dann vielleicht so ein Entscheidungsspiel ist wie Großbritannien, was hat Österreich in deiner Analyse gefehlt, um diesen letzten Schritt zu tätigen? Was ist notwendig, um vielleicht in den nächsten Jahren konsequenter es zu schaffen, diesen Schritt dann auch zu tätigen?
Ja, also grundsätzlich war es so, dass jeder natürlich dieses Großbritannien-Spiel gewinnen wollte. Da war keine Überheblichkeit da. Jeder wollte alles geben, um das Spiel zu gewinnen. Das muss ich aber ganz klar betonen. Da war keine falsche Einstellung. Der Mindset hat gestimmt. Aber es mag schon sein, und das ist halt eben menschlich, wenn man das Ziel erreicht hat, und das haben wir nach dem Norwegen-Sieg, dass halt man ein bisschen emotional, sage ich jetzt mal, zurücklehnt, weil man es erreicht hat und glücklich ist, dass man es geschafft hat. Es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, nämlich diese Erfolgsdepression, dass man nach einem Erfolg fast in ein Loch fällt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, weil es so kurze Zeit ist. Aber wir waren gegen Großbritannien das erste Mal an dieser WM auch Favorit. Alle haben einen Sieg von uns erwartet, natürlich wir selber auch. Und der Start vom Spiel war okay. Wir waren ja schon am Anfang überlegen und dann ist es irgendwie nicht so gelaufen, wie wir wollten. Da kam eine gewisse Nervosität rüber. Die Briten, die konnten befreit aufspielen, bei denen ging es um nichts mehr. Darum ist dieses Spiel in die Hosen gegangen. Also wir müssen dort versuchen, einfach in der Entschlossenheit, sobald wir ein Ziel erreicht haben, das nächste Ziel uns setzen. Vielleicht hätten wir das noch deutlicher hervorbringen sollen oder sagen, wir wollen jetzt den Viertelfinale erreichen. Vielleicht haben wir es gar nicht gewagt, das so deutlich auszusprechen, um nach dem Erreichen des Ziels ein neues Ziel sofort zu setzen. Das nehme ich jetzt irgendwie raus aus diesen Vorgängen rund um das Spiel. Wobei ich schon sagen muss, wir haben im Stand von 1-0 einen Pfostenschuss. Also vielleicht hätte man 5-0 gewonnen nachher, wenn der reingeht. Oder also es immer hätte, täte, würde. Da hat man nichts davon. Wir haben verloren in diesem Spiel. Aber ich sage, dieses Spiel hat auch was Gutes. Leider, obwohl es wehgetan hat. Wir haben gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können, wenn alles zusammenläuft. Wir haben gegen den amtierenden Weltmeister und den amtierenden Olympiasieger 4 Punkte geholt und auch die Schweiz an den Rand einer Niederlage gebracht. Schlüsselspiele gegen Norwegen gewonnen. Aber Spiele wie gegen Dänemark und Großbritannien haben eben aufgezeigt, dass uns die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wenn eben etwas nicht perfekt ist, dann können wir auch in jedem verlieren. Und wenn dieses Spiel irgendetwas Gutes hatte für die Zukunft, dann war es das.
Wie spannend ist es, dass man einerseits mit Finnland eine Großmacht besiegt hat in der Gruppenphase, dass man die Großmacht Finnland auch zittern hat lassen, ob man überhaupt ins Viertelfinale kommt und dass diese Großmacht Finnland dann auch bei der kommenden Weltmeisterschaft gleich der Auftraggegner sein wird, die wahrscheinlich nicht vergessen haben werden, was im Mai 2024 passiert ist und dementsprechend auch volle Kanne dann auch drauf losfahren werden. Wie ist es für dich jetzt schon auf dieses erste WM-Spiel vorauszublicken, auch wenn es noch sehr viele Monate entfernt ist?
Ja, natürlich unterschätzen tut uns niemand mehr. Das ist klar. Man muss auch wissen, bei diesem Finnland-Spiel, sie waren ja im ersten Drittel klar überlegen. Sie haben nach 2-0 geführt, oder? Aber wir haben dann ins Spiel reingefunden und sie sind dann plötzlich nervös geworden und wir konnten es dann glücklich auf unsere Seite ziehen. Finnland muss sowieso aus ihrer Sicht gegen Österreich immer gewinnen. Das sind sie, das gibt's gar nichts anderes. Im finnischen Selbstverständnis ist das sowieso so, egal ob wir jetzt das letzte Spiel gewonnen haben oder nicht, da ist die Favoritenrolle sowieso geklärt, wer die hat. Aber ja, wir werden auch in diesem Spiel versuchen, den Favoriten zu ärgern. Und wenn alles zusammenläuft, sind wir in jedem Spiel fähig, Positives, Gutes zu machen für uns.
Du bilanzierst letztlich sehr, sehr positiv, was diese Weltmeisterschaft anbelangt. Die Eishockey-Euphorie in Österreich war extrem spürbar, nicht nur was die TV-Berichterstattung auch auf anderen Sendern als beim Rechtehalter anbelangt hat, sondern auch das, was in den diversen Printmedien geschrieben worden ist. Eishockey war so omnipräsent wie vielleicht nur zur packenden Finalserie zwischen Salzburg und Klagenfurt, die Österreich genauso dann auch eishockey-technisch wachgehalten hat, wenn man so will. Wie versucht man diesen Hype, der jetzt auch endlich, muss man sagen, ums Nationalteam entstanden ist, positiv zu nutzen? Oder was waren die Strategien, dass man sich da im Debrief zusammengesetzt hat, um auch das Nationalteamjahr 24-25 zu planen?
Ja, also ich möchte noch was sagen zur Euphorie, die wir die spüre ich natürlich heute noch. Ich habe heute noch wildfremde Leute, die mich ansprechen, die ich nicht kenne, die mich erkennen auf der Straße und mich loben für einen tollen Auftritt an der WM, weil sie so Spaß gehabt haben, zuzuschauen. Ich muss sagen, die Reichweite, ich weiß nicht, ob man, das ist man sich wahrscheinlich in Österreich gar nicht bewusst, die Reichweite, das waren Millionen von Menschen, die das mitbekommen haben. Ich weiß, dass allein das Spiel Finnland-Österreich in Finnland 1 Million Zuschauer am Fernsehen war. Nur allein dieses Spiel. Und mehrere Millionen Leute haben Kanada in Nordamerika Sportsender, TSN, das Spiel in uns geschaut. Das Schweizer Fernsehen, muss man sich das mal vorstellen, bei einer Partie Schweiz Österreich gegen Norwegen, oder Österreich gegen Finnland, da war Schweiz gar nicht beteiligt, haben das Spiel live übertragen mit 2 Studiogästen. Muss ich das mal vorstellen, mit 2 Studiogästen haben das moderiert und hoch des Lobes und Wahnsinn. Also wir haben eine riesen Reichweite gehabt für das österreichische Eishockey. Das sind wahrscheinlich viele in Österreich sich gar nicht bewusst. Also das geht über alles nationale Potenzial darüber hinaus. Was machen wir daraus? Also es gibt natürlich eine sportliche Seite und da gäbe es auch eine marketingtechnische Seite. Also sportlich gesehen, ja, das Selbstvertrauen ist gestiegen, zu wissen, das war ja vor 2 Jahren schon so, als wir Tschechien geschlagen haben, dass wir Top-Nationen fordern können, wenn alles passt und alles zusammenläuft. Und es ist gut, Selbstvertrauen zu haben, aber wichtig ist auch immer am Boden zu bleiben, weil der Grat zwischen Selbstvertrauen und Überheblichkeit ist dann schmal und das lassen wir nicht zu, weil Überheblichkeit kann man sich, das würde nicht gehen, oder? Aber selbstbewusst wissen, das und das und das muss erfüllt sein, dann haben wir eine Chance. Das ist sicher gut und das macht ja auch etwas mit einer Mannschaft, was wir da gemacht haben. Das hat mir übrigens der IHF-Präsident Luc Tardif gesagt, als er mich gelobt hat für die Auftritte und gesagt, das, was ihr geleistet habt, das macht etwas mit einer Mannschaft. Das war ein interessanter Satz. Dann das Zweite, was ich mir natürlich wünschen würde, aber das bin ich nicht, da bin ich der falsche Mann, ich bin im Sportbereich, nicht im Marketingbereich, dass wir dringend notwendige finanzielle Mittel auch natürlich generieren könnten durch mehr Sponsoring, durch Gönnervereinigungen, weil Leute einfach Freude haben am Eishockey, das Nationalteam natürlich einfach, dass die Mannschaft, die vorne weggeht. Ja, ich glaube, da ist man auf dem, das versucht man, aber es ist, glaube ich, zäh, es ist sehr zäh, aber das wäre natürlich, oder sollte so sein, dass man da was auslöst damit, oder? Weil wir wollen für Projekte, die wir haben, insbesondere im Nachwuchs, brauchen wir Geld und das wäre schön, wenn das ausgelöst hätte.
Das wäre nämlich auch eine der nächsten Fragen gewesen und wir kommen dann vielleicht auch gleich dazu, weil Finanzen, egal wo man hinblickt, natürlich das leidige Thema ist, ob es jetzt bei den Teams der Fall war, die aus der Alps Hockey League ausgestiegen sind, ob es bei dem einen oder anderen Eisteam der Fall ist, wo der Schuh dann auch drückt bei der Liga, ob jetzt national, international, Geld ist immer einer der Gründe, auf den es zurückgeht und jetzt spielt man diese Weltmeisterschaft, die fasziniert und auch über die Landesgrenzen hinaus interessiert und man würde, ich jetzt als Außenstehender meinen, dass man da sich auch finanziell davon profitiert und dann lässt der ÖHV im Sommer damit aufwachen, dass die Camps der U14 und U15 Jahrgänge abgesagt worden sind, weil man auch den Sparstift ansetzen musste. Wie steht's aktuell, soweit du das als Sportdirektor überblicken kannst, um die Finanzen des Nationalteams beziehungsweise des Verbandes?
Ja, also ich bin nicht der, der das Geld hereinholt. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin der, der entscheidet, wie es ausgegeben wird. Oder wenn man das jetzt im Opernhaus vergleichen würde, bin ich der künstlerische Leiter und nicht der Personalchef. Es ist ja nicht nur so, dass U14, U15 Sommercamps gestrichen wurde, sondern es wurden ja auch U16, U18, U20 Sommercamps gestrichen. Es wurden alle Sommercamps gestrichen. Das war schlussendlich dann auch meine Entscheidung. Man hat mir gesagt, du musst im Sport sparen, also wo kannst du sparen? Und dann waren es halt leider die Sommercamps. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Sommercamps, da sind nur wir betroffen. Wir können nicht in einem Turnier aussteigen, wo noch drei andere Nationen beteiligt sind, wo wir teilweise auch Verträge haben, dass wir dort teilnehmen. Weil natürlich zieht uns niemand vor Gericht, wenn wir beim Turnier aussteigen, aber wir werden einfach nie mehr eingeladen. Und diese Position, die wir uns erarbeitet haben, dass wir an Turnieren eingeladen werden, da meine ich im Übrigen nicht nur jetzt das A-Team, sondern auch die Nachwuchsmannschaften, das ist sehr fragil. Wenn wir dort einmal aussteigen, dann sind sofort andere Nationen da, die das übernehmen. Und darum ging es nicht anders, als dass wir nur eigene Veranstaltungen eben streichen. Das sind halt eben die Sommercamps. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich sicher nichts im Sport streichen möchte, von dem ich überzeugt bin, dass es wichtig ist. Es ist sogar im Gegenteil so, dass ich viele Projekte habe in der Schublade seit Jahren, die ich gerne zu den zum Beispiel Sommercamps und unseren Programmen dazunehmen möchte. Aber da fehlt uns wirklich ein größerer Betrag Geld. Und ich hoffe, dass da was geht in diese Richtung, dass wir es wieder in Sport investieren können. Aber es war sicherlich eine unpopuläre, aber in dem Moment, wo es gemacht wurde, leider eine Maßnahme, die leider sein musste.
Nachdem es in Graz neue Kräfte gibt, die auch gewillt sind, Geld in die Hand zu nehmen, nachdem in Wien eine neue Ägide wirkt, die sicher auch mehr Geld in die Hand nimmt, als das vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war. Falls sich unter den Hörerinnen und Hörern jetzt jemand befindet, der die sagt, das würde mich schon interessieren, dem österreichischen Eishockey zu helfen und vielleicht auch genau sowas zu ermöglichen, von welchen Summen sprechen wir, die da eingespart werden mussten? Sind das Zehntausende Euro? Ist es ein sechsstelliger Betrag? Also wenn jemand helfen möchte, müsste, was würde helfen, um zum Beispiel auch solche Sommercamps dann wieder regulär zu veranstalten?
Ja, es sind ja mehrere Dinge, die man gespart hat, die dann zusammen einen gewissen Betrag hat, gibt. Also so ein Sommercamp zum Beispiel von einer U18-Nationalmannschaft kostet etwa 20.000 Euro. Und bei der U16 nochmal 20.000 Euro. Und es sind verschiedene Maßnahmen, die man gekürzt hat. Wir haben auch, ohne jetzt ins Detail zu gehen, verschiedene andere Dinge gekürzt. Wahrscheinlich wurde auch im Büro gekürzt, das kann ich jetzt zu wenig sagen, aber überall ein wenig. Und das zusammen gab einen gewissen Betrag, den man einfach runtergehen musste, weil ich glaube einfach, das Hauptproblem war, dass wir nicht mehr Geld ausgegeben haben als früher. Das haben wir definitiv nicht. Wir haben ja keine Programme mehr gemacht als vorhin. Aber wir haben gewisse Herausforderungen im Bereich Incoming. Das heißt, wir brauchen definitiv einfach mehr Unterstützer, mehr Gönner für unsere Ideen. Größere Firmen auch, die wie früher unterstützen und dafür sorgen, dass wir nicht nur wieder die Sommercamps machen können, sondern eben auch viele, viele wertvolle Projekte, die in der Schublade sind, wie Torhüterausbildung und viele andere, die dann eben zu verwirklichen. Wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen, man kann nicht nur warten vom A-Team, ja, schaut jetzt mal, dass er Schweden schlägt, sondern man muss auch bereit sein, die flankierenden Maßnahmen zu tun, um auch künftig Erfolge zu haben und das weiterzuentwickeln. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist es schwierig, die Erfolge aufrechtzuerhalten.
Und ich habe die zwei positiven Entwicklungen an zwei Standorten in der Winter Day Ice Hockey League angesprochen, und gleichzeitig gibt es beim Unterbau Entwicklungen, die sicher auch dir Sorgen falten, auf die Stirn bringen, nämlich dass mit dem Alps Hockey League Ausstieg des EHC Lustenau, dass mit dem Alps Hockey League Ausstieg des KAC Farm Teams, des Future Teams, und dass mit dem Alps Hockey League Ausstieg, und der liegt erst wenige Tage zurück, der Steel Wings Linz, dem Farmteam der Blackwings Linz, gleich drei Destinationen für Ausbildung und auch Nachwuchsspieler ans Erwachsenen-Eishockey heranzuführen weggefallen sind. Wie hast du diese Entwicklungen gesehen und wie kann man dem Ganzen in irgendeiner Art und Weise Abhilfe zu schaffen, ohne vielleicht dann wieder aufs Geld zu kommen, woraus vermutlich hinauslaufen wird?
Ja, das war natürlich extrem schade und ich glaube, es geht nur ums Geld. Und ich kann natürlich als Sportdirektor vom Verband oder auch Teamchef nicht hineinblicken, wie die budgetäre Situation ausschaut bei den einzelnen Clubs, jetzt wie KC oder Linz, die ihr Farmteam zurückgezogen haben. Die werden schon ihre Gründe gehabt haben, warum sie das machen mussten, weil das Geld dafür wahrscheinlich einfach nicht mehr vorhanden war. Und man sich natürlich dann immer überlegen muss, als Verantwortlicher eines Clubs, für was gebe ich Geld aus? Und dann waren die Verantwortlichen von den Clubs haben wahrscheinlich einfach realisiert, das Geld ist nicht mehr da, um weiterhin ein Farmteam in der zweiten Liga bezahlen zu können. Ich kann das natürlich verstehen. Aber natürlich rein sportlich gesehen ist das natürlich schlimm. Zum einen mal für die vielen jungen Spieler, die da wirklich nicht mehr auf dem gleichen Niveau spielen können. Nur wenige davon haben jetzt neue Clubs gefunden, wo sie auf demselben Niveau weiterspielen können. Ich glaube, mit dem KC und Linz Nachwuchs, also Farmteam, das ist fast die halbe U20-Nationalmannschaft, die dort gespielt hat bei diesen zwei Teams. Und hat das Auswirkungen auf den sportlichen Erfolg? Selbstverständlich hat das Auswirkungen. Und natürlich auch mittel- und langfristig gesehen für diese zwei Clubs ist es auch ein Nachteil. Kurzfristig hat es keinen Schaden für die Kampfmannschaft, aber mittel- und langfristig hat es sicher einen Schaden. Und das wissen die Verantwortlichen auch und haben sich sicher diesen Entscheid auch nicht leicht gemacht. Aber natürlich auch dort, genauso wie es bei uns unangenehm war, mit den Sommercamps zu streichen, jeder muss natürlich überlegen, wie setze ich mein Geld ein, das mir zur Verfügung steht. Das war aber sehr eine traurige Mitteilung natürlich.
Ich muss mal mit zu dieser Mittel- und vielleicht auch Langfristigkeit, weil auch immer wieder die Frage gestellt wird, wie viel denn tatsächlich nachkommt. Also wenn wir jetzt auch nicht nur das Nationalteam, aber generell mal so die Liga-Clubs durchblickt, die 86er, Jahrgänge sind noch vertreten mit Thomas Raffel und dann wird es aber, je weiter man auch nach oben geht, schon ehrlicherweise auch sehr dünn. Es gibt noch eine Speerspitze, der 89er, 90, 91, 92 Jahrgänge, aber es auch die werden nicht jünger und es werden für meine Begriffe nicht so schnell junge Kräfte etabliert und auch eingebaut, wie das in anderen Ligen der Fall ist. Darum die Frage, wie viel kommt wirklich nach? Wie viel an Material ist da, an dem du dich künftig wirst bedienen können?
Ja, es gibt viele dieser Spieler, sie spielen einfach nicht in Österreich. Es ist in der Tat so, das ist das alte Lied und da muss ich auch nicht mehr mich auslassen darüber, dass zu wenig Plätze für junge Talente sind in der Eisliga. Das ist einfach so, da kann man diskutieren, wenn man will, das ist einfach Fakt. Aber wir haben natürlich mittlerweile sehr viele junge Spieler, die früh nach Schweden gegangen sind oder Nordamerika oder in der Schweiz sich entwickelt haben. Das sind eigentlich auch alle NHL-Drafts, sind diesen Weg gegangen. Und die sind natürlich im Nationalteam jetzt zu einer Kerngruppe geworden. Also wie gestern beim Spiel David Reinbach oder Marco Kasper, Jahrgang 2004, Marco Kasper beide Tore geschossen, Vincent Ohrer auch 2004 hat sehr gut gespielt. Aber das sind alles Spieler, die im Ausland spielen.
Ich würde meinen, wir machen einen kleinen Deckel drauf auf Teil 1 dieser Konversation, auf das WM-Fazit. Möchte mit dir in Kürze darauf ausblicken, was bei der Olympia-Quali erwartet, was im Jahr 2024-25, in der Spielzeit 2024-25 auf das Nationalteam zukommt. Möchte die kurze Pause, die wir aber einlegen werden, dazu nutzen, um auf etwas hinzuweisen, das in 1,5 Wochen hier bei Winter Day Hockey O'Clock debütieren wird. Es ist eine neue Original Series, die nennt sich Let's Talk About Six. Sie ist von und mit Raphael Rotter, der großen Nummer 6 des Wiener Eishockeys. Nach der kurzen Pause oder in der kurzen Pause gibt's diese Vorschau auf diese Serie und dann Teil 2 mit Teamchef Roger Bader.
Let's talk about six. Eine Win Today Hockey O'Clock Original Series.
Eishockey ist einfach ein geiler Lifestyle. Es ist ein cooler Sport. Also du spielst Hockey, du hast am Tag 3 Stunden Training. Alles dauert 4 Stunden vielleicht lang. Du bist um 8 in der Halle und gehst um 12, 13 Uhr raus. Dein Tag ist vorbei. Ich, keine Kinder, gesunde Eltern, eine liebevolle Familie, super Freunde und ich wohne in Wien und hatte eine Freundin oder habe eine Freundin oder war Single. Ich meine, mir fehlt ja nichts. Ich mache was für meinen Körper. Ich muss trainieren, damit ich besser werde, fit bin. Und ich meine, wir sind jetzt nicht narzisstisch oder so, aber ich fühle mich schon wohl, wenn ich, das ist wahrscheinlich, weil ich Sportler bin, aber ich habe auch gerne einen guten Körper, wenn ich jung bin. War halt so bei mir der Fall. Natürlich habe ich auch gern trainiert. Und wenn das auch noch hilft beim Eishockey, na super. Warum nicht? Trainiere von mir 8 Stunden am Tag. Der Lifestyle ist einfach, ich habe es geliebt. Man ernährt sich gut. Man kann hin und wieder weggehen, wenn man am nächsten Tag frei hat. Es war einfach ein Hammer-Lifestyle. Und ich wollte das jetzt noch immer. Ich möchte das. Ich habe ein voll cooles Leben. Mir geht's super. Super. Und das hat mich angetrieben. Und noch dazu, ich weiß nicht, ob das den Leuten klar ist, aber man kann sich immer verbessern. Jetzt fehlt es dir vielleicht an Kraft, dann geh in die Kraftkammer. Jetzt fehlt es dir an Speed, dann fokussiere dich auf das. Jetzt geht es um das Eishockey-Verständnis, um das Spiel besser, dann schau Video. Du kannst dich verbessern. Umso besser du wirst, umso mehr du trainierst, umso mehr du investierst in dich, in das Eishockey. Nicht, dass es auch super Auswirkungen privat hat, nicht nur im Eishockey, sondern du wirst besser als Eishockeyspieler. Und was passiert, wenn du besser als Eishockeyspieler wirst? Du kannst mehr Geld verdienen. Ich meine, wie easy ist das?
Raphael Rotter, die ikonische Nummer 6 des Wiener Eishockeys. So ausführlich wie noch nie. Nur bei Win Today Hockey O'Clock.
Was sagt es über die Vienna Capitals und vor allem über Raphael Rotter aus, dass die einzige Saison, in der du alle Spiele absolviert hast, auch zum Meistertitel geführt hat?
Naja, glücklicherweise der anderen Mannschaften gegenüber habe ich mich öfters verletzt, sonst wären wir 12-mal Meister geworden die letzten 13 Jahre.
Von Mitspielern geliebt, bei Gegnern berüchtigt, von kundigen Beobachtern, aber immer geschätzt.
When it comes to Raphael Rotter, one word stands out to me big time, and that's passion. The first time I met him, U18 national team for Austria. The second I met him, and the second he stepped on the ice, I knew he was going to be a great player.
Ich ziehe den Hut vom Raffi, weil er natürlich auch durch sehr viele Verletzungen durchgegangen ist und irgendwie vom Gefühl her immer noch stärker zurückgekommen ist. Da braucht es schon nicht nur eine mentale Stärke, sondern eine extreme Disziplin, weil irgendwo, und das ist menschlich, denkt man ans Aufgeben, man kann einfach die letzten 5% nicht mehr geben. Das war nie ein Thema beim Raffi.
Er ist ein einzigartiger Spielertyp gewesen, der immer sein Herz am Eis gelassen hat und der mit seinem Spielstil und mit seinen Emotionen am Eis die Wiener Fans bewegt hat wie kaum ein anderer.
Let's talk about six. 6 Teile über 6 Wochen voller Höhen und Tiefen und vor allem voller unfassbarer Geschichten.
Man hatte den Pokal ein paar Tage, jeder. Ich habe ihn, glaube ich, 3 Wochen gehabt. Und man feierte natürlich mit seinen Kumpels auch, die nicht alle Eishockey spielen. Wir waren dann in der Stadt im 15-16. Alle meine Boys sind gekommen, haben das Fest getrunken. Und ein Kumpel von mir, Namen lassen wir jetzt weg, hat damals, das kann ich ruhig sagen, das macht auch nichts, bei Rohrmax gearbeitet. Und ist auch gekommen mit dem Firmenwagen, riesen Rohrmax-Wagen mit dieser Sirene. Und wir haben getrunken und dann wollten wir weiterfahren von dort, es war Mittwoch, ins VIP. Das ist keine Ahnung, so ein Club in Prater, recht lustig, also ein Hippo-Club, da hat nichts anderes offen gehabt, darum wollten wir hinfahren. Wir waren schon alle sehr angetrunken, wir waren, glaube ich, 6-7 Leute und in dem Rohrmax-Auto ist vorne Platz für den Fahrer und daneben ein größerer Sitzplatz für 2 Leute. Vorne ist mein Kumpel gefahren von Rohrmax, der nichts getrunken hat. Daneben sind 4 meiner Burschen gesessen, aufeinander, mit dem Pokal in der Hand. Und hinten, Kumpel von mir und ich drinnen gewesen, wo die Utensilien von der Arbeit drinnen waren im Kofferraum. Dann sind wir gefahren und natürlich hat die Sirene aufgedreht. Und am Weg zum VIP, laute Musik gespielt, wir natürlich stockbesoffen. Und dann habe ich den glorreichen Einfall gehabt, dass ich mitten am Gürtel die Türe aufreiß. Und das Timing war so schlecht, dass genau parallel zu unserem Auto ein riesen Polizeikonvoi gefahren ist. Und ich kann mich noch erinnern, ich mache diese Tür auf und schaue genau in die Polizeieskorte rein. Und ich hatte kein Leibwall an und habe natürlich in der Sekunde die Tür zugehaut. Mein Kumpel hat nur von vorne geschrien, Raffi, hast du jetzt nicht wirklich die Tür aufgemacht?
Let's talk about Six. Raphael Rotter, die legendäre Nummer 6 der Spuso Vienna Capitals. In 6 wöchentlich erscheinenden Episoden. Ab dem 6. September überall, wo es den Win Today Hockey O'Clock Podcast zu hören und zu abonnieren gibt.
Zurück bei Win Today Hockey O'Clock, zurück mit dem ÖEHV-Teamchef und Sportdirektor Roger Bader. Original Series gibt's bei Winter Day Hockey O'Clock alle paar Jahre. Raphael Rotter, ein höchstverdienter. Irgendwann, Roger, wirst, glaube auch du fällig sein, ob deine Verdienste für das österreichische oder rund um das österreichische Eishockey. 3 Klassenerhalte in Serie, bestes Weltmeisterschaftsergebnis seit 21 Jahren. Da kommt mittlerweile schon ein klein wenig was zusammen am Kerbholz. Und wenn das, was ab morgen diese Unterhaltung erscheint, wie immer an einem Mittwoch, ab Donnerstag, dem 29. August, ist das ÖHV-Team bei der Olympia-Qualifikation in der Slowakei im Einsatz. Wenn auch das gut gehen sollte, und auch hier ist Österreich nicht Favorit, das ist mir schon klar, dann wanderst du bei den Leistungen der Teamchefs der jüngeren und noch länger zurückliegenden Vergangenheit sehr weit nach oben. Olympiateilnahmen waren in den letzten 1,5 oder 2 Jahrzehnten nicht mehr allzu vielen vergönnt. Welchen Stellenwert hat die Olympia-Quali für dich im Nationalteamjahr?
Ja, danke für die Lorbeeren, aber zunächst einmal, es geht nicht um mich. Ich bin mit Leidenschaft Teamchef und liebe es, meine Mannschaft zu entwickeln und sehen, wie sie toll agiert zusammen, wie sie das Teamspirit lebt, wie sie tolles Eishockey spielen. Das ist das, was mich am meisten freut. Jetzt so Olympia, natürlich ist Olympische Spiele erleben das Höchste, was ein Sportler erleben kann. Man hat es ja jetzt auch erlebt in Paris, wenn man da zuschaut und eben Olympische Spiele finden alle 4 Jahre statt. Das zeigt ja schon die Bedeutung, dass ein Anlass nur alle 4 Jahre stattfindet. Dann wird es auch so sein, dass die Olympischen Spiele 2026, das wird das beste Eishockey-Turnier der letzten 12 Jahre sein, weil die NHL-Spieler, nachdem sie jetzt 2-mal nicht dabei waren, werden wieder dabei sein. Da wird man bei Kanada Cale Makar sehen und McDavid und so weiter, also die Besten von den Besten, und da will man natürlich dabei sein. Ja, es war ja letztes Mal in Sochi so, aber ich muss sagen, es ist für eher kleinere Eishockey-Nationen wie Österreich schwieriger geworden, sich für Olympische Jahr zu qualifizieren wie früher. Ich möchte erinnern, dass als Österreich sich das letzte Mal sich für die Olympischen Spiele eben damals Sochi qualifiziert haben, waren diese Qualifikationsspiele im Februar. Und die Top-Nationen haben dann Druck gemacht auf den IHF und dafür gesorgt, dass künftig diese Olympia-Qualifikationsspiele im August stattfinden. Man kann dreimal raten, warum. Im August stehen alle NHL-Spieler zur Verfügung, was natürlich die Top-Nationen viel mehr haben als die kleinen Nationen. Oder damit wollten sie quasi sicherstellen, dass die Top-Nationen vertreten sind in den Olympischen Spielen. Es macht für einen Außenseiter es schwieriger als früher. Das muss man einfach wissen, das ist der Unterschied. Weil jetzt zum Beispiel Slowakei unser erster Gegner. Die haben 16 Spieler aus Nordamerika. Davon, was ich gehört habe, werden 11 oder 12 spielen gegen uns. Und wir haben ja nicht so manche. Also von daher wird das eine top besetzte Mannschaft sein. Die Slowaken sind auch die bestgereihte Mannschaft, die nicht direkt sich qualifiziert hat für die Olympischen Spiele. Sie sind Nummer 9 der Weltrangliste. Sie sind jedes Jahr im Viertelfinal an einer Weltmeisterschaft. Einen stärkeren Gegner können wir gar nicht haben als sie. Das heißt, das wird eine große Herausforderung, gleich im ersten Spiel eine Top-Mannschaft zu schlagen, die besteht aus Nordamerikanern, dann 3, 4 KHL-Spieler, die sie jetzt wieder ins Team nehmen, nachdem sie jetzt 2 Jahre lang diese Spieler nicht genommen haben. Und der Rest spielt alles in der tschechischen Extraliga. Also eine Top-Mannschaft. Und der zweite Gegner, Kasachstan, ist auch, den kennt man hier vielleicht einfach weniger in Mitteleuropa, weil man im Jahr, während dem Jahr gegen die nicht spielt, aber das sind eine komplette KHL-Mannschaft. Die spielen alle in der KHL, die dort sind. Und dann im letzten Spiel die Ungarn. Da muss man eben nicht so tun, dass man sagen kann, dass da gewinnt man mit einem Bein. Das ist nicht so. Die Ungarn sind ein hartnäckiger Gegner. Man weiß auch aus der Liga, wie gut das für hier war ist. Also von daher, eine schwierige Aufgabe natürlich nächste Woche, aber wir lieben die Herausforderungen von schwierigen Aufgaben und ja, wir glauben auch, dass wir unsere Mittel haben, da erfolgreich zu sein.
Zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen dieses Gespräch an einem Freitag auf. Zwischen den beiden Testspielen gegen Slowenien gestern gab es das erste, das letztlich erfolgreich bestritten worden ist. Morgen Samstag wird es dann in Graz, wo auch das Teamcamp stattfindet, das zweite geben. Wie sieht nach diesem zweiten Test gegen Slowenien dann die Road to Bratislava aus? Wie viel wird noch trainiert? Wann wird das Quartier in der Slowakei bezogen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, jetzt eben heute trainieren wir noch mit der Mannschaft. Gibt ein Feedback-Meeting von gestern Abend. Dann was wollen wir verbessern für die Samstagpartie? Dann ist die Samstagpartie. Dann ist es auch so, dass wir dann den definitiven Kader bestimmen müssen. Es sind 22 Feldspieler, die dann mit nach Bratislava reisen. Das heißt, 3 Spieler werden noch ausscheiden. Das wird nach dem Spiel dann stattfinden. Und dann haben die Spieler 2 volle Tage frei. Also Sonntag und Montag sind sie wieder zu Hause, haben einen freien Tag, physisch und mental wieder runterkommen. Und dann treffen wir uns am Dienstagmorgen um 11 Uhr in Wien, sind dann noch 24 Stunden in Wien, haben auch dort ein Training und reisen dann am Mittwoch in der Früh nach Bratislava, trainieren dann dort in der Halle noch einmal. Also sind dann noch 2 Trainings, Dienstag, Mittwoch, bevor es dann am Donnerstag losgeht.
Wenn man sich den Spielplan dieser Olympiaquali ansieht, dann kann man getrost behaupten, dass Österreich die Arschkarte gezogen hat. Und das ist natürlich etwas, auf das du keinen Einfluss hast, aber dieses Auftakt-Doppel, das Österreich bevorsteht mit der Abendpartie am 29. gegen die Slowakei und dann aber gleich auch am nächsten Tag einer frühen Partie gegen Kasachstan, eben den Spielplan angesehen. Keine Mannschaft hat, was die Regenerationszeit anbelangt, so einen Nachteil wie Österreich. Und wie gesagt, du kannst das nicht ändern, ist jetzt mal Fakt, aber wie versucht man auch in den Planungen mit diesem Nachteil umzugehen? Wird da irgendwas vom Ablauf umgestellt? Wird da mehr Physiozeit eingeplant? Wird da noch frühere Bettruhe verordnet? Wie gehst du damit um oder wie sind da die Planungen?
Ja, es ist in der Tat so, dass wir den schlechtesten Spielplan haben. Also die Abendpartie am Donnerstag und am nächsten Tag dann um 14 Uhr, also irgendwie 18, 16 Stunden später, ist natürlich nicht optimal, nur eben, wie du gesagt hast, wir können es nicht ändern, wir können nur versuchen, das Beste daraus zu machen, ändern lässt sich nichts, aber der Fakt, dass wir definitiv den schlechtesten Spielplan haben, das ist so, das ist wie gesagt ein Fakt. Ja, natürlich, die Spieler, es ist ja so, die Spieler müssen dann schon relativ schnell ins Bett nach dem Spiel, aber nach einem Spiel schläfst du ja nicht sofort, da ist das Adrenalin so oben, dass das einfach man sich da die Regenerationszeit einfach so nehmen muss, dass man in der Früh dann einen Spaziergang macht, ein kurzes Meeting, man geht da nicht aufs Eis vor dem Spiel. Ja, da ist auch vieles mental. Also man muss das einfach mal akzeptieren, dass der Spielplan so ist und sich nicht beklagen und einfach nach vorne schauen. Gar nicht sich darüber Gedanken machen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, sondern einfach, aber natürlich werden wir schon bei den Trainings vorher, und darum haben wir auch diese zwei freien Tage nach dem Vorbereitungscamp, dass sie mit voller Energie ja wieder einrücken am Dienstag in der Früh, den Gesamtworkload so versuchen zu kontrollieren, dass das möglich sein wird, zwei tolle Spiele dort zu spielen.
Und falls das der eine oder andere interessiert, jetzt am Mittwoch, wo dieses Gespräch erscheint, noch hört, am Donnerstag vielleicht den Weg auch nach Bratislava antreten möchte, gibt nach wie vor genug Karten, und wer da vielleicht auch das ÖERV-Nationalteam an einem der drei Spieltage, nämlich dem 29., 30. oder 1. unterstützen mag, die Halle ist toll, die Stadt ist wunderbar, das Bier ist auch ein klein wenig günstiger, als es vielleicht hierzulande der Fall ist. Sehr, sehr viele Gründe, und gutes Eishockey bekommt man noch dazu geboten. Also es sind sehr, sehr viele Gründe, um vielleicht einen Kurztrip nach Bratislava zu machen. Die Road to Bratislava, wenn man so will, die dauert ja schon ein klein wenig länger an, was auch diverse Nominierungen anbelangt und auch diverse Absagen. Und die prominenteste ist natürlich jene von Marco Rossi. Der hat mit seinem Team in Minnesota Rücksprache gehalten und in Absprache mit auch dem General Manager Bill Guerin und mit dem Head Coach John Hines wurde festgelegt, dass es für ihn sinnvoller ist, auch wieder früher nach Nordamerika zurückzukommen. Wie gestalten sich dann solche Gespräche zwischen ihm und dir, wenn er dir absagt? Versuchst du dann nochmal auszuloten, ob es noch Spielraum gibt, ihn vielleicht doch umzustimmen, oder ist das immer dann als gegeben hinzunehmen, Absage ist Absage?
Ja, ich habe ja regelmäßig Kontakt mit den Spielern. Ich habe ja nach der Weltmeisterschaft auch einige Gespräche gemacht, nicht ganz mit allen Spielern, aber doch mit einigen habe ich mich getroffen, sogenannte Feedback- und Motivationsgespräche. Mit Marco Rossi war auch einer von denen. Ich war in Vorarlberg und habe mich mit ihm getroffen. Aber ich bin nicht erst seit gestern Coach, und darum weiß ich, kenne ich mich auch. Ich weiß, kann mich auch in den Kopf von einem Spieler versetzen. Und mir war schon klar, er kommt ins letzte Vertragsjahr. Es geht jetzt um einen richtig guten Vertrag dann künftig, und da will man sich nicht verletzen im August. Kann ich schon verstehen. Ist natürlich schade, wenn man sieht, was die anderen Nationen an NHL-Spieler einsetzen werden. Die Dänen zum Beispiel werden mit Björkstrand, Eller und Ehlers spielen. Und wir haben unseren zurzeit einzigen NHL-Spieler nicht dabei. Das ist schade, aber es war dann so. Ich habe dann die definitive Absage war dann auch keine Überraschung mehr. Ich habe bei mir aus meiner Laufbahn als Teamchef den Reflex mir angeeignet, mit nicht groß nachzuhängen, wenn ein Spieler ausfällt, sondern einfach sofort nach vorne schauen. Also das Thema ist für mich abgehakt jetzt, und ja.
Trotzdem möchte ich bei einer Absage noch nachhaken, und wer weiß, was sich da vielleicht dann auch bis zum kommenden Mittwoch, wenn dieses Gespräch erscheint, noch entwickelt. Also nicht, dass ich jetzt über ungelegte Eier mit dir sprechen möchte, aber zumindest kurios, Mutter des Anders, David Madlener, für das Teamcamp abgesagt hat, ob einer Verletzung, und dann aber am vergangenen Dienstag mit den Pioneers als Torhüter auf dem Eis gestanden ist. Wie passt das zusammen? Wie bist du da vielleicht auch mit dieser Causa jetzt schon umgegangen?
Ja, fassungslos. Also sowohl ich selber als Teamchef wie auch der Torhüter-Coach Reini Divis, wir haben das live miterlebt, dass er an diesem Spiel spielt. Und das hat uns komplett irritiert. Also ich kenne eigentlich den David Madlener als guten Typen, aber ich hätte mir nie vorgestellt. Also er hat wirklich offiziell abgesagt wegen einer Verletzung. Er war bis zu diesem Zeitpunkt, wo er abgesagt hat, noch nicht auf dem Eis gewesen. Und dass er dann aber weniger als eine Woche später ein Spiel spielt, da waren wir schon ziemlich fassungslos. Aber das soll jetzt die Olympia-Quali nicht beeinflussen. Das sind dann Dinge, die wir nachher regeln.
Lass uns noch ganz kurz bei der Torhüterposition bleiben, nachdem das im Nachgang zur Saison 23-24 dann auch für Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich die potenzielle Einbürgerung von Atte Tolvanen, der mit Salzburg jetzt dann dreimal in Serie auch Meister geworden ist, unangefochten einer der besten Torhüter der Liga. Wo steht diese Causa aktuell, und sollte es tatsächlich dann auch klappen, ist davon auszugehen, dass Atte Tolvanen automatisch ins Team einberufen wird?
Also automatisch ist nie irgendetwas, das weiß man von mir als Teamchef. Es gibt nie eine Garantie, schon gar nicht irgendwie Nummer 1 oder fixe Powerplay-Plätze dabei sind.
Das ist ja deswegen habe ich nicht Nummer 1 gesagt, sondern nur die Einberufung.
Ja, aber ja, ich sage, aber es gibt ja Leute, die das dann, immer Journalisten, die das schon geschrieben haben. Das ist kompletter Blödsinn. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinem Spieler irgendeinen Platz versprochen und werde das auch künftig nicht tun. Aber nein, es ist ja, es ist so, es ist bekannt, dass wir in der Torhüterbereich einfach wenige Kandidaten haben. Das ist einfach so. Wir haben im Sturm, wenn man jetzt anschaut, was die Stürmer für eine Konkurrenzsituation haben, dass ein toller Spieler wie Emilio Romig sich nicht gecuttet wurde vor einer WM, weil es einfach keinen Platz gab und was die einen riesen Konkurrenzkampf haben, die Stürmer. Auch die Verteidiger haben viel mehr Konkurrenzkampf als noch vor einigen Jahren. Und die Torhüter hatten eigentlich praktisch keinen. Sie waren eigentlich immer dabei. Egal, ob sie viel oder wenig gespielt haben im Club, waren sie dabei. Und als dann Berner Starkbaum aufgehört hat, war einer der, der immer dabei war, es weniger. Und es hat einfach keiner der jungen Torhüter, da meine ich jetzt nicht David Kickert und David Madlet, sondern von den ganz jungen Torhütern hat einfach keiner den Schritt gemacht oder bisher mindestens nicht gemacht, dass man ihn wirklich jetzt schon einsetzen kann bei einer WM-Partie. Das war bis jetzt einfach nicht der Fall. Das kommt hoffentlich noch. Und darum ist natürlich, wenn man, wenn sich ein Spieler durch eine Einbürgerung eine neue Option gibt, ist das einfach dem geschuldet, dass wir einfach Torhüter brauchen, um längerfristig in der A-Gruppe zu bleiben. Man stell mal vor, wenn David Madlener und David Kickert, die ja beide sehr gut gespielt haben in Prag, wenn einer verletzt ist und der andere krank, was ist dann? Also das ist eine sehr, das sieht man ja jetzt schon, wo David Madlener nicht dabei ist, oder? Das ist schwierig. Wir haben natürlich noch den Thomas Hoeneckel, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und eben, wie gesagt, es kommt von den Jungen niemand nach und mit 10 Ausländern, die man einsetzen kann bei der Liga, ist es halt einfach so, das würde auch ich wahrscheinlich machen als GM, da haben halt alle ihren ausländischen Torhüter, das ist irgendwo auch verständlich, wenn man das kann. Also nicht der Fehler, dass ausländische Torhüter engagiert werden, sondern dass es überhaupt möglich ist, das ist für die das Schwierige. Aber zurück zu Arte Dolan, Fakt ist, zum jetzigen Zeitpunkt ist er nicht Österreicher. Es kann mir auch keiner mit Garantie sagen, wann es so weit ist. Ich habe mal gehört, wahrscheinlich im Herbst. Aber ich werde mich dann mit dieser Situation beschäftigen, wenn es dann wirklich so ist. Und solange es nicht so ist, ist das im Moment für mich kein Thema.
Ich möchte noch ganz kurz bei der Vorbereitung auf diese Olympia-Qualifikation bleiben und zu einem Interview kommen, das du Michael Grazer von der Kronenzeitung gegeben hast, dass du gesagt, und ich zitiere, seit 3 Jahren haben wir einen gewissen Stil, da perfektionieren wir bei diesen Camps nur noch Kleinigkeiten. Nimm uns mal mit on the inside. Was sind Kleinigkeiten, die bei so einem Camp versucht werden zu perfektionieren?
Also es sind taktische Feinheiten. Es ist ja nicht so, dass wir das Spielsystem dann, wenn sie kommen, neu erfinden. Das können wir ja gar nicht. Wir können ja nicht in 4 Trainingseinheiten etwas komplett Neues einführen. Aber der Stil, dass wir versuchen, möglichst druckvoll zu spielen und nicht passiv zu sein, das ist ja schon seit Jahren so, nicht nur erst seit 3 Jahren. Und die Art und Weise, wie man es denn umsetzt, da gibt es Kleinigkeiten, oder ob man jetzt das Vorchecking mehr auf diese Art organisiert oder auf eine andere Art. Das sind diese Kleinigkeiten, die von Mal zu Mal verändert werden. Aber großen Ganzen, glaube ich, erkennt man Österreich von der Spielweise. Also unsere Gegner tun das. Und es wäre gar nicht anders möglich. Man hat gar nicht die Zeit, um großartig etwas Neues also die Spieler, die kommen, die wissen in etwa, wie wir spielen.
Dieses erste Testspiel gegen Slowenien, da gab es für mich ein paar extrem interessante Linienzusammenstellungen, wo jede einzelne Linie einfach ein spannendes Element drinnen hatte. Linie 1, zumindest jetzt mal am Spielbericht, nicht in der Hierarchie, haut um der Sniper, Kasper, der Mann mit der Übersicht, der aber genauso Abschluss hat mit Johannes Bischofberger, das Speed-Element, Linie 2, Zwerger, Baumgartner, die sie natürlich in- und auswendig kennen, auch aus der Schweiz, der Sniper mit Peter Schneider, dann irgendwie die Vorarlberger Linie mit Garnal, Herburger, sehr erfahren, und Vinzenz Rohrer, der dieses rotzfreche Element dann auch irgendwie mitbringt, dass er auch in der Schweiz am Weg zum Titelgewinn des ZSC gezeigt hat. Huber, Nissner, Thaler, eine de facto Salzburg-Linie, auch wenn Paul Huber jetzt in Diensten der 99er steht. Inwieweit sind diese beiden Spiele für dich jetzt noch Ort, um zu experimentieren? Inwieweit steht da vielleicht auch schon die eine oder andere Linie, mit der du dann so ins Gefecht gehen wirst?
Ja, man überlegt sich als Teamchef immer wieder, wie man Formationen zusammensetzen kann. Das ist ja auch bei einer Weltmeisterschaft so. Ich versuche auch natürlich zu schauen, wie sich die Qualitäten ergänzen und wie sich die Spieler dann finden in einer Linie, dass sie auch eine gute Atmosphäre haben innerhalb einer Linie. Und du hast jetzt die Linien gut beschrieben vorhin. Ich meine, jetzt, es ist noch ein Ali Vukovic, der dazukommt, Mario Huber. Dann ist noch die Situation mit Thomas Raffl offen, der jetzt zurzeit noch krank ist. Das wissen wir im Moment jetzt noch nicht, ob er überhaupt noch dazustößt nächste Woche oder nicht. Aber das sind interessante Linien. Natürlich, dann hat man ein Testspiel, im Training sieht es dann schon mal gut aus, dann hat man ein Testspiel und bekommt dann Eindrücke und dann überlegt man sich dann fürs zweite Testspiel, behalte ich jetzt die Linien bei, damit sie sich noch mehr einspielen können, oder probiere ich was Neues aus? Das ist dann so die Überlegung. Und ja, und schlussendlich ist es natürlich ideal, wenn man da Formationen findet, denen man auch vertrauen kann, und nicht nach einem schlechten Spiel auch wieder alles umkrempelt. Aber für das muss ich schauen, was funktioniert. Dasselbe ist auch beim Powerplay. Da sind wir jetzt noch nicht 100% sicher, wie wir das jetzt zusammenstellen. Also für das brauchen wir dieses Testspiel morgen noch.
Du gibst in einer der hitzigsten Phasen gerade deine wertvolle Zeit an dem Winter Day Hockey Clock Podcast ab. Wir haben auch versucht zu sagen, dass wir das Gespräch in engeren zeitlichen Rahmenbedingungen halten, als es sonst der Fall ist. Deswegen sind wir auch schon auf der Zielgeraden dieses Gesprächs. Noch zwei Fragen an dich. Nämlich das erste, was bei der Planung der Nationalteamsaison rausgestochen ist, dass es dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr keinen Dezember-Break geben wird. Wie hat sich das zugetragen? Wie ist das gekommen?
Ja, ich habe das einmal gesagt vor 2 Jahren, als man diesen neuen Kooperationsvertrag ausgehandelt hat, dass wir den Dezember-Break wollen. Das steht auch im Kooperationsvertrag drinnen, dass wir den haben. Ich habe aber gesagt, wenn wir eine Olympia-Quali haben und den August benutzen, der ja normalerweise sonst frei ist, dann werde ich in diesem Jahr auf den Dezember verzichten. Und da hat mich dann der Christian Feichtinger daran erinnert, und da bin ich selbstverständlich zu meinem Wort gestanden und habe gesagt, ja, stimmt, wenn wir im August die Spieler für 2 Wochen hier haben, weg von den Clubs, es ist ja klar, die Clubs haben natürlich keine Freude, es ist ihre Saisonvorbereitung, auf der anderen Seite, wir können ja nichts dafür, für diesen Termin, den haben nicht wir uns gegeben, dann werde ich in diesem Jahr auf den Dezember verzichten, dann hat die Liga dort auch Möglichkeiten, Termine dort zu finden, und auf der anderen Seite sind die Spieler dann auch nicht überbelastet, indem noch ein Break ist. Aber das Jahr später dann werden wir dann schauen. Also ist geplant, dass wir diesen Dezember-Break wieder haben. Hoffentlich auch aufgrund dem, dass wir im Februar dann an Olympischen Spielen sind. Dann ist dieser Dezember-Break natürlich auch eine Art Vorbereitungsturnier für die Olympischen Spiele.
Österreich wird im November wieder beim Deutschlandcup, beim prestigeträchtigen Deutschlandcup, auflaufen dürfen. Diesen Break gibt es definitiv, und da spielt man gegen Slowakei, gegen die Dänemark, gegen Deutschland, durchwegs gegen A-Nationen. Gibt es schon Pläne für den Februar-Break, und gibt es auch schon Pläne, wie die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark aussehen wird?
Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich immer sehr früh bin mit Planen. Ich mache die Makroplanung eigentlich einen Tag nach dem letzten WM-Spiel. Also wenn ich im Kongress bin, unmittelbar nach unserem WM-Schluss, dann habe ich eigentlich den neuen Plan strukturell, meine ich, auf dem Laptop, und dann gehe ich, diskutiere ich mit den Nationen. Ja. Also November Deutschland Cup sind wir wieder berücksichtigt worden, wieder mit den gleichen 3 Top-Gegnern, Slowakei, Dänemark, Deutschland, allesamt Teams, die im Ranking vor uns liegen. Das sind Turniere, die uns extrem viel bringen. Es ist auch dort, dass sicher Spieler, die jetzt den Cup nicht geschafft haben für die WM und darum jetzt auch bei der Olympia-Quali nicht dabei sind, werden einige von diesen Spielern dann wieder eine Chance bekommen im November. Dann im Februar ist es so, dass wir schon seit einigen Jahren ein Turnier haben mit Norwegen, Dänemark und Frankreich im Halbfinal-Finalsystem. Letztes Jahr war das ja in Frankreich, dasselbe Turnier wird dieses Jahr in Norwegen sein. Also wir wissen jetzt noch nicht, gegen wen der Halbfinal sein wird und logischerweise auch nicht, gegen wen das Finale. Das wird der Veranstalter entscheiden. Aber ja, Februar in Norwegen. Dann haben wir wieder diese fünf Vorbereitungscamps. Ich glaube, es ist jetzt langsam so, dass man das nicht mehr in Frage stellt. Weil man irgendwie einfach merkt, dass alle das machen, die in der A-Gruppe sind. Da werden wir in der ersten Woche schauen, wo wir dann in Österreich sind. Aber wir werden zwei Spiele in Lettland haben. Das ist auch etwas Besonderes. Dann in der zweiten Woche werden wir nach Budapest gehen, zweimal gegen Ungarn spielen, dritte Woche voraussichtlich Linz und Tschechien, vierte Woche zweimal Deutschland und in der fünften Woche sind wir wieder dran. Wir versuchen noch einmal wieder gegen Kanada zu spielen, müssen wir schauen, ob sich das verwirklichen lässt, aber ich bin dort dran.
Allerletzte Frage versprochen und hier ein klein wenig eigennützig. Nachdem du Schweizer bist, ich Vorarlberger und wir dementsprechend räumlich per se jetzt nicht so weit voneinander entfernt werden. Ich glaube, der westlichste Punkt, wo das Team in den letzten Jahren das Camp aufgeschlagen hat, war tatsächlich Innsbruck. Und es gibt viele Menschen in Vorarlberg, die sich, glaube ich, massiv darüber freuen würden, wenn dann auch mal bei ihnen das Nationalteam Halt machen würde. Ist irgendwann mal ein Vorarlberg-Stop eingeplant?
Also natürlich würde ich insbesondere auch aus Schweiz und auch dir zuliebe als Vorarlberger. Und ja, wir haben ja viele Spieler aus Vorarlberg, und ich auch noch dazu, gerne einmal in Vorarlberg spielen. In jedem Fall, ich bin auch bekannt dafür, dass ich eigentlich überall in Österreich gerne auf mit dem Nationalteam vorbeikomme, nicht immer nur am gleichen Ort. Aber das hängt natürlich immer auch mit dem Gegner zusammen. Es muss für den Gegner eine sinnvolle Reise sein. Also jetzt beispielsweise, ich kann nicht gegen die Slowakei spielen in Feldkirch. Und die müssen dann quer durch ganz Österreich reisen. Und andererseits würde ich jetzt, wenn ich ein Spiel mit der Schweiz hätte, dann würde ich jetzt auch nicht in Graz spielen, zum Beispiel. Das hat einfach einen Einfluss. Und darum war jetzt auch klar, Slowenien, das ist entweder in Kärnten oder in Graz. Das sind einfach die Dinge, die das beeinflusst. Aber Deutschland hat uns gesagt, wir wollen Innsbruck. Innsbruck geht nicht, weil die Halle besetzt ist. Also gut, Zell am See, Salzburg, irgendwie sowas. Das passt, oder? Und Vorarlberg, das müsste einfach ein Gegner sein aus der Nähe. Das heißt, ich versuche erst seit Jahren, endlich mal die Schweiz zu bekommen als Testgegner. Irgendwie gelingt das irgendwie nicht. Das wäre natürlich dann eventuell möglich, dass das dann in Vorarlberg stattfinden würde. Deutschland, da konnten sie sich bis jetzt noch nie wirklich erreichen, weil dort, wo sie dann stationiert sind, ist es dann bis Feldkirch halt doch ein paar Stunden. Es hat halt schon extrem damit zu tun, wer der Gegner ist. Aber grundsätzlich würde ich gerne mal in Vorarlberg Länderspiele haben.
Der Plan ist, in dieser Staffel auch noch oder wieder mal von Lars Weibel zu hören. Vielleicht können wir ihm dann gleich auch entsprechend unterbreiten. Komm doch mal nach Vorarlberg, da könnte es Testspiele geben. Erst einmal geht es aber um die Olympia-Quali. Da sind alle nur, denke ich, den Daumen gedrückt. Hoffentlich gibt es nach der Olympia-Quali ein ähnlich positives Fazit wie nach der IIHF-Weltmeisterschaft. Alles Gute dafür. Vielen lieben Dank fürs so lange, so ausführlich Zeit nehmen und wie immer Einblicke zum ÖHV-Team geben.
Sehr gerne.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur der Ball.
Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move. Another nice move. Oh, it's gone. Oh, what a goal.